Wenn wir über die Frucht des Geistes in Galater 5, 22 lesen, wird ein Wort erwähnt, auf das ich mich heute konzentrieren will. Es ist ein Wort, das sich auf mein Leben ausgewirkt hat, und das Gleiche gilt bestimmt auch für Sie. Es fiel mir auf, da dies etwas ist, mit dem ich persönlich schon seit längerer Zeit beschäftigt bin, sodass ich versuchen kann, ein besserer Mensch zu werden, Gott zu gefallen, andere zufrieden zu stellen, wie auch mich selbst. Die Kirche als Ganze hatte dies auch schon seit längerer Zeit erlebt. Wir müssen alle zu dem richtigen Verständnis kommen, um zu wissen, dass es Gott ist, der die Macht hat, alles zu erfüllen, was wir uns wünschen, für das wir beten, auf das wir mit Geduld warten. Und das ist der Schlüssel. Geduld beinhaltet anhaltendes Leid. Geduld und Leid gehen Hand in Hand. Deswegen würde ich heute über geduldiges Leiden für die Gerechtigkeit sprechen. Und das ist auch der Titel, geduldiges Leiden für die Gerechtigkeit. Also, was denken Sie, wenn Sie das Wort Geduld hören? Wir müssen Geduld zeigen, trotz der Schwierigkeiten. Jemand, der lange leidet, hat andauernde Geduld. Ist das nicht das, was wir haben sollten? Wir warten gespannt mit Geduld auf die Rückkehr von Christus und wir wissen nicht, wann das genau sein wird, aber wir müssen weiter warten. In der Zwischenzeit gehen wir durch Prüfungen. Wir leben in eine Gesellschaft mit Hass und Gewalt. Wir kämpfen immer wieder mit Sünde und wir kämpfen, um Gottes Weg zu leben. Wir bemühen uns, seine Lebensweise zu leben und wir sind aus dieser Welt gerufen für einen Grund. Wir haben dieses kostbare Wissen, um es zu benutzen und es in unserem Leben anzuwenden. Denn wir wissen, was unser Potenzial ist. Wenn wir zum Beispiel an einer Krankheit leiden, müssen wir ständig beten, dass Gott uns heilt. Wir müssen diese Geduld und diesen Glauben haben, dass er es tun wird. Es gibt Zeiten, wenn wir frustriert sind, weil Gebete nicht sofort beantwortet werden. Und schon gar nicht, wenn wir auf diese Weise beten: Lieber Gott, bitte gib mir Geduld und ich brauche sie jetzt sofort. Nein, so können wir nicht beten. Wir sollten nicht aufgeben, aber wir müssen weiterhin leiden und ausharren. Wir wissen, was Gott uns verspricht. Ja, Christus hat viel Geduld in seinen Leiden gehabt, als er als ein Mensch auf dieser Erde war, weil er eine sehr wichtige Aufgabe erfüllen musste, nämlich uns vor dem Tod zu retten, das Evangelium zu predigen und sich selbst für die ganze Menschheit zu opfern, damit wir Leben und Vergebung unserer Sünden erhalten können. Christus wusste die ganze Zeit, was seine Mission war, dass er einen schrecklichen Tod sterben würde. Er litt lange im Fleisch, dass es kein schneller Tod war. Er hätte sündigen können, aber er gehorchte Gott, dem Vater. Er betete dreimal, dass der Kelch an ihm vorübergehen würde, da er nicht durch diese Tortur gehen wollte, aber er wusste auch, dass es Gottes Wille war, dass es etwas war, was er durchmachen musste für uns. Das können wir in Matthäus 26, Vers 39 lesen. Können wir sagen, dass wir durch eine schwerere Prüfung gegangen sind, als die, die Christus ertragen musste? Gott, der Vater, ist ein sehr geduldiger und barmherziger Gott, wie es in 2. Mose 34, Vers 6 heißt. Da werden wir jetzt hingehen, 2. Mose 34 und in Vers 6. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und er rief uns: Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der da tausende Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde, aber ungestraft lässt er niemand, sondern sücht die Missetat der Väter heim an Kindern und Kindeskinder bis in dritte und vierte Glied. Und dann auch in 4. Mose, Kapitel 14 und Vers 18. Der Herr ist geduldig und von großer Barmherzigkeit und vergibt Missetat und Übertretung. Aber er lässt niemand ungestraft, sondern sucht heim die Missetat der Väter an den Kindern bis ins dritte und vierte Glied. Und dann auch in Psalm 86, Vers 15. Du aber, Herr Gott, bist barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Güte und Treue. Wir wissen, dass dies wahr ist, da wir manchmal sündigen und immer noch am Leben sind, zum größten Teil. Er ist sehr geduldig mit uns und es gibt mehrere Menschen in der Bibel, die in Situationen gewesen sind, wo Gott seine Geduld bewiesen hat. Allerdings bedeutet dies nicht, dass seine Langmut niemals enden wird. Ja, Gott hat vielen Menschen eine Chance gegeben, seine Lebensweise zu leben. Und hatte Barmherzigkeit mit ihnen in der Hoffnung, dass sie ihre Fehler sehen und ihre dummen Wegen bereuen würden. Aber mit ihrem konstanten Ungehorsam und vollständige, eklatante Missachtung der Wahrheit würde ein Punkt erreicht, wenn die Langmut Gottes enden würde. In 1. Mose Kapitel 6 und Verses 5 bis 12. Wir werden in Vers 5 anfangen. Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war, immer da. Da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden. Und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Und er sprach: Ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, vom Menschen an bis hin zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter dem Himmel. Denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe, aber Noah fand Gnade von dem Herrn. Dies ist die Geschichte von Noahs Geschlecht. Noah war ein frommer Mann und ohne Taten zu seinen Zeiten. Er wanderte mit Gott und erzeugte 3 Söhne, Sem, Ham und Japhet. Aber die Erde war verderbt vor Gottes Augen und voller Frevel. Da sah Gott auf die Erde und siehe, sie war verderbt, denn alles Fleisch hat seinen Weg verderbt auf Erden. Gott war sehr verärgert und traurig über die Konsequenz der Entscheidung der Menschen. Um die Natur Gottes zu verstehen, müssen wir die Tatsache akzeptieren, dass es nicht Sanftmut, Langmut, Freundlichkeit oder eine andere Eigenschaft waren, die die ganze Menschheit auf der Erde zu dieser Zeit zerstörten, sondern es war das fleischliche, aggressive Verhalten, das die ganze Welt verdorben hat. Es war die Wahl des Menschen, so zu leben. Die Israeliten mussten für eine lange Zeit leiden, als sie in Ägypten versklavt wurden, und sie warteten auf den Tag der Befreiung. Und dann, in 2. Mose 19, Kapitel 1, lesen wir das. Zweite Mose, Kapitel 19 und Vers 1 fangen wir an. Am ersten Tag des 3. Monats, nach dem Auszug der Israeliten aus Ägyptenland, genau auf den Tag, kamen sie in die Wüste Sinai. Und dann lesen wir weiter in Kapitel 3. Und Mose stieg hinauf zu Gott, und der Herr rief ihm vom Berge zu und sprach: So sollst du sagen zu dem Haus Jakob und den Israeliten verkündigen: Ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. Werdet ihr nun meine Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein von allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Vers 7, Mose kam und berief die Ältesten des Volks und legte ihnen alle diese Worte vor, die ihm der Herr geboten hatte. Und alles Volk antwortete einmütig und sprach: Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und Mose sagte die Worte des Volks dem Herrn wieder. So, wie Sie sehen können, wären Sie gesegnet worden, wenn Sie Gottes Gesetz gehalten hätten. Gott hatte Geduld mit den Israeliten, die letztlich zu einem Ende kamen, als er Israel das Erbe nahm, das er ihnen gegeben hatte, nachdem sie seine gerechte Herrschaft kontinuierlich über einen langen Zeitraum abgelehnt hatten. Sie hatten versprochen, das Gesetz Gottes zu halten. Und sie wussten, dass sie im Falle des Ungehorsams von Gott verflüchtet werden und aus dem Lande verbannt werden würden, das Gott ihnen gegeben hatte. Das können wir in 5. Mose 28 lesen. 5. Mose 28, Vers 1. Werden wir bis 14 lesen. Wenn du nun der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchen wirst, dass du hältst und tust alle seine Gebote, die ich dir heute gebiete, So wird dich der Herr, dein Gott, zum Höchsten über alle Völker auf Erden machen. Und weil du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorsam gewesen bist, werden über dich kommen und dir zuteil werden alle diese Segnungen. Gesegnet wirst du sein in der Stadt. Gesegnet wirst du sein auf dem Acker. Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes, der Ertrag deines Ackers und die Jungtiere deines Viehs, deine Rinde und deine Schafe. Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog. Gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang und gesegnet bei deinem Ausgang. Und der Herr wird deine Feinde, die sich gegen dich erheben, vor dir schlagen. Auf einem Weg sollen sie ausziehen, wieder nicht auf sieben Wegen vor dir fliehen. Der Herr wird gebieten, dem Segen, dass er mit dir sei in dem, was du besitzt und in allem, was du unternimmst, und wird sich segnen in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, gegeben hat. Der Herr wird dich zum heiligen Volk für sich erheben, wie er dir geschworen hat, weil du die Gebote des Herrn, deines Gottes, hältst und in seinen Wegen wandelst. Und alle Völker der Erden werden sehen, dass über dir der Name des Herrn genannt ist, und werden sich von dir fürchten. Und den Herr wird machen, dass du Überfluss und Gutem haben wirst, an Frucht deines Leibes, an Jungtieren deines Viehs, an Ertrag deines Ackers in dem Lande, das der Herr deinen Vätern geschworen hat, dir zu geben. Und der Herr wird dir seinen guten Schatz auftun, den Himmel, dass er deinem Land Regen gebe zur rechten Zeit und dass er segne alle Werke deiner Hände. Und du wirst vielen Völkern leihen, aber von niemand borgen. Vers 13, und der Herr wird dich zum Kopf machen und nicht zum Schwanz, und du wirst immer auf Erden steigen und nicht heruntersinken, weil du gehorsam bist den Geboten des Herrn, deines Gottes, die ich dir heute gebiete zu halten und zu tun. Vers 14, und nicht abweichst von all den Worten, die ich euch heute gebiete, weder zu rechten noch zu linken und nicht andere Götter nach. Wendest, um ihnen zu dienen. Das hört sich gut an. Alle Segnungen, wenn du was Gutes machst, wenn du alles gehörst. Aber, dann lesen wir weiter, weil da ist auch eine Warnung. Das lesen wir weiter in Vers 15 bis 19. Wenn du aber nicht gehorchen wirst, der Stimme des Herrn, deines Gottes, und wirst nicht halten und tun alle seine Gebote und Rechte, die ich dir heute gebiete, so werden alles diese Flüche über dich kommen und dich treffen. Verflucht wirst du sein in der Stadt, verflucht wirst du sein auf dem Acker. Verflucht, ja, es ist ein schwieriges Wort da, wird sein dein Korb und dein Backtrog. Verflucht wird sein die Frucht deines Leibes, der Ertrag deines Ackers, das Jungvieh deiner Rinde und Schafe. Verflucht wirst du sein bei deinem Eingang und verflucht bei deinem Ausgang. Dann lesen wir weiter in Vers 45 bis 47. Selbe Kapitel. Vers 45. Alle diese Flüche werden über dich kommen und dich verfolgen und treffen, bis du vertilgt bist, weil du der Stimme des Herrn, deines Gottes, nicht gehorcht und seine Gebote und Rechte nicht gehalten hast, die er dir geboten hat. Und diese Flüche werden Zeichen und Wunder sein an dir und in deinen Nachkommen immer da, weil du dem Herrn, deinem Gott, nicht gedient hast, mit Freude und Lust deines Herzens, obwohl du Überfluss hattest an allem. Und dann auch in Vers 63 lesen wir, und wie sich der Herr zuvor freute, euch Gutes zu tun und euch zu mehren, so wird er sich nun freuen, euch umzubringen und zu vertilgen, und ihr werdet herausgerissen werden aus dem Lande, in das du jetzt siehst, es einzunehmen. Und dann in Vers 68. Vers 68, und der Herr wird dich mit Schiffen wieder nach Ägypten führen, auf dem Wege, vor dem ich dir gesagt habe, du sollst ihn nicht mehr sehen, und ihr werdet dort euren Feinden als Knechte und Mägde verkauft werden. Aber es wird kein Käufer da sein. Dies war in der Tat eine ernste Warnung für die Israeliten, wie sie es für uns heute ist. Wenn doch die Israeliten ihre Sünden unterlassen und ihre Wege bereut hatten, wäre es anders sein. Aber Gott wartete geduldig, um zu sehen, ob sie dies tun würden. Und nach einigen hundert Jahren der Rebellion und vielen Bemühungen, sein Volk in die richtige Richtung zu lenken, verstieß er Israel schließlich aus seinem Erbe durch den König von Assyrien. Das lesen wir in 2. Könige, Kapitel 17, in Vers 5. Zweite Könige, Kapitel 17, fangen wir in Vers 5 an. Und der König von Assyrien zog durch das ganze Land und gegen Samaria und belagerte es 3 Jahre lang. Und im 9. Jahr Hoseas erobte der König von Assyrien Samaria und führte Israel weg nach Assyrien und ließ sie wohnen in Halach und am Habor, dem Fluss von Gozan und in den Städten der Meder. Denn die Israeliten hatten gegen den Herrn, ihren Gott, gesündigt, der sie aus Ägyptenland geführt hatte, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten, und fürchteten andere Götter und wandelten nach den Satzungen der Heiden, die der Herr von vor Israel vertrieben hatte, und taten wie die Könige von Israel. Und die Israeliten ersannen, was nicht recht war gegen den Herrn, ihnen Gott, sodass sie sich Höhen bauten in allen Orten, vor den Wachtürmen bis zu den festen Städten, und richteten Steinmale auf und Aschebilder auf allen hohen Hügeln und unter allen grünen Bäumen, und opferte auf allen Höhen wie die Heiden, die der Herr von ihnen weggetrieben hatte, und trieben böse Dinge, womit sie den Herrn erzürnten. Und dienten den Götzen, von denen der Herr zu ihnen gesagt hatte, das sollt ihr nicht tun. Und doch hatte der Herr Israel und Juda gewarnt durch alle Propheten und alle Sächer, sehe und ihnen sagen lassen, kehrt um von euren bösen Wegen und haltet meine Gebote und Rechte nach dem ganzen Gesetz, das ich euren Vätern geboten habe und das ich zu euch gesandt habe durch meine Knechte, die Propheten. Aber sie gehorchen nicht, sondern versteiften ihnen Nacken wie ihre Väter, die nicht an den Herrn, ihren Gott, glaubten. Vers 15, dazu verachteten sie seine Gebote und seinen Bund, den er mit ihren Vätern geschlossen hatte, und seine Warnungen, die er ihnen gab, und wandelten ihren nichtigen Götzen nach und trieben Nichtiges. Sie taten wie die Heiden um sie her, von denen der Herr ihnen geboten hatte. Sie sollten nicht wie diese tun. Vers 16, aber sie verließen alle Gebote des Herrn, ihres Gottes, und machten sich 2 gegossene Kälbe und ein Bild der Aschera und beteten alles Herr des Himmels an und dienten Baal und ließen ihre Söhne und Töchter durchs Feuer gehen und gingen mit Wahrsagen und Zauberei um und verkauften sich zu tun, was der Herrn missfiel, um ihn zu erzürnen. Dann Vers 18, da wurde der Herr sehr zornig über Israel und tat es von seinem Angesicht weg, sodass nichts übrig blieb als der Stamm Juda allein. Wie wir sehen können, war Israel nicht das einzige Volk, das Gottes Gebote abgelehnt hat, sondern Juda folgte in seinen Fußstapfen in Vers 19. Auch Juda hielt nicht die Gebote des Herrn, seines Gottes, sondern wandelte nach den Satzungen, nach denen Israel gelebt hatte. Schließlich vertrieb Gott auch Juda aus seinem Land, und zwar einige Jahre später durch den König von Babylon. Das lesen wir weiter in 2. Könige 24, Verses 1 bis 4. 2. Könige 24, Verses 1 bis 4. Zu seiner Zeit zog herauf Nebukadnezar, der König von Babel, und Joachim war ihm untertan 3 Jahre. Aber er wurde wieder abtrünnig von ihm. Da ließ der Herr über ihn Scharen und von Kriegsleuten kommen aus Chaldäa, aus Aram, aus Moab und aus Ammon und sandte die gegen Juda, dass sie ihn vernichteten nach dem Wort des Herrn, das er geredet hatte durch seine Knechte, die Propheten. Aber das geschah Juda nach dem Wort des Herrn, dass er es von seinem Angesicht täte, um der Sünden Manasses willen, die er getan hatte. Auch um des unschuldigen Blutes willen, das er vergoss, so dass er Jerusalem mit unschuldigem Blut erfüllte, das wollte der Herr nicht vergeben. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in die Grube fallen, in diese Welt gegraben hat und denken, dass es in Ordnung ist, heidnische Praktiken und Traditionen zu halten, mit der Einstellung, dass ja alle anderen machen das auch, es ist keine große Sache, es ist harmlos, und Gottes Gesetz brauchen wir nicht mehr zu halten. Das haben wir schon viermal gehört, das haben wir auch bestimmt mal gesagt. Aber das ist sehr gefährlich. Und all diejenigen, die einmal die Wahrheit kannten und in die Welt zurückgingen, werden ein schlimmes Erwachen haben, wenn sie zu Gott schreien. Was sagt Christus in Matthäus Kapitel 7 und Vers 23? Matthäus Kapitel 7 und Vers 23. Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Es gibt eine Warnung über einen Mann, bei dem alles gut zu sehen schien, bis er stolz wurde und die Menschen mehr fürchtete als Gott. Und dies führte zu dem Verlust seiner Demut und seines Vertrauens. In 1. Samuel, Kapitel 15. Vers 17. Fangen wir an. Kapitel 15, Vers 17. Samuel sprach, ist nicht so. Obschon du vor dir selbst gering warst, so bist du doch das Haupt der Stämme Israels, denn der Herr hat dich zum König über Israel gesalbt. Und der Herr sandte dich auf den Weg und sprach, zieh hin, vollstrecke den Bann und den Frevelin den Amalekites und kämpfe mit ihnen, bis du sie vertilgt hast. Warum hast du die Stimme des Herrn nicht gehorcht, sondern hast dich an die Beute gemacht und getan, was dem Herrn missfiel? Saul antwortete Samuel: Ich habe doch die Stimme des Herrn gehorcht und bin den Weg gezogen, den mich der Herr sandte, und habe Agag, den König von Amalek, hergebracht und an den Amalekites von den Bahn vollstreckt. Aber das Volk hat von der Beute genommen Schafe und Rinde, das Beste vom Gebannten, um es dem Herrn, deinen Gott, zu opfern in Gilgal. Samuel aber sprach: Meinst du, dass der Herr gefallen habe am Brandopfer und Schlachttopfer, gleich wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer und Aufmerken besser als das Fett von Widdern. Denn Ungehorsam ist Sünde, wie Zauberei, und Widerstreben ist wie Abgötterei und Gottesdienst. Weil du des Herrn Wort verworfen hast, hat er dich auch verworfen, dass du nicht mehr König seist. Da sprach Saul zu Samuel: Ich habe gesündigt. Ich wusste das schon, aber dass ich des Herrn Befehl und deine Worte übertreten habe, denn ich fürchtete das Volk und gehorchte seine Stimme. Und nun vergib mir die Sünde und kehre mit mir um, dass ich den Herrn anbete. Also, dann als Folge hat Gott ihn abgelehnt, wie es in den nächsten Vers sagt, Vers 26. Samuel sprach zu Saul: Ich will nicht mit dir umkehren, denn du hast des Herrn Wort verworfen, und der Herr hat dich auch verworfen, dass du nicht mehr König über Israel seist. So dann Gott entzog Saul seine Langmut und Barmherzigkeit. In 2. Samuel, Kapitel 7 und Vers 15. 2. Samuel, Kapitel 7 und Vers 15. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie habe weichen lassen von Saul, den ich vor dir weggenommen habe. Und Gott nahm ihm auch das Königtum. In 1. Samuel, gehen wir zurück, 1. Samuel, Kapitel 15 und Vers 28. 1. Samuel, Kapitel 15 und Vers 28. Da sprach Samuel zu ihm: Der Herr hat das Königtum Israels heute von dir gerissen und einem anderen gegeben, der besser ist als du. Gott nahm ihm den Geist Gottes und erlaubte, dass ihn ein böser Geist plagten konnte. In 1. Samuel, Kapitel 16 und Vers 14. Kapitel 16, Vers 14. Der Geist des Herrn aber wich von Saul, und ein böser Geist vom Herrn ängstigte ihn. Na, Sie wissen alle, was ich meine. Okay, gut. Und dann auch, was ihn weiter und weiter von der Gerechtigkeit wegführte, in 1. Samuel 22. Kapitel 22, Vers 16 bis 19. Aber der König sprach: Ahimelech, du musst des Todes sterben, du und deines Vaters ganzes Haus. Und der König sprach zu seiner Leibwache, die um ihn stand, tretet heran und tötet die Priester des Herrn, denn ihre Hand ist mit David, und obwohl sie wussten, dass er auf der Flucht war, haben sie mir es nicht zu Ohren gebracht. Aber die Männer des Königs wollen ihre Hände nicht an die Priester des Herrn legen, sie zu erschlagen. Da sprach der König zu Doeg: Tritt du heran und erschlage die Priester. Doeg, der Edomiter, trat heran und erschlug die Priester, dass an diesem Tage starben 85 Männer, die den leinenen Priesterschurz trugen. Und Vers 19, auch nord der Stadt der Priester schlug er mit der Schärfe des Schwerts, Mann und Frau, Kinder und Säulinge, Rinder und Esel und Schafe, mit der Schärfe des Schwerts. Und dann, so weiter war es, bis er schließlich starb. In 1. Samuel 31, Vers 1 bis 6. 1. Samuel 31, Vers 1 bis 6. Vers 1, die Philister aber kämpften gegen Israel, und die Männer Israels flohen vor den Philistern und blieben erschlagen liegen auf dem Gebirge Gilboa. Und die Philister waren hinter Saul und seinen Söhnen her und erschlugen Jonathan und Abinadab und Malchishau, die Söhne Sauls. Und der Kampf tobte heftig um Saul, und die Bogenschützen fanden ihn, und er wurde schwer verwundet von den Schützen. Da sprach Saul zu seinem Waffenträger: Siehe dein Schwert und erstich mich damit, dass nicht diese Unbeschnittenen kommen und mich erstechen und treiben ihren Spott mit mir. Aber sein Waffenträger wollte nicht, denn er fürchtete sich sehr. Da nahm Saul das Schwert und stürzte sich hinein. Als nun sein Waffenträger sah, dass Saul tot war, stürzte auch er sich in sein Schwert und starb mit ihm. So starben Saul und seine drei Söhne und sein Waffenträger und alle seine Männer miteinander an diesem Tage. Das ist sehr traurig und eine sehr ernste Situation. Gott gab ihm eine Chance und er versagte. Glauben Sie, dass Gott manchmal Pläne bedauert, die er für bestimmte Menschen hätte? Das ist die Frage. Lesen wir in 1. Samuel Vers 15 und Vers 35. 1. Samuel Kapitel 15 und Vers 35. Und Samuel sah Saul fortan nicht mehr bis an den Tag seines Todes. Aber doch trug Samuel Leid um Saul, weil es der Herrn gereut hatte, dass er Saul zum König über Israel gemacht hatte. Lassen Sie uns dafür sorgen, dass er nicht so über uns denkt, und wir müssen sicherstellen, dass wir nicht geschehen lassen, was Saul passiert ist. Gottes Langmut mit Israel, Juda und mit bestimmten Personen wie Saul fand ein Ende. Aber wir wissen, dass es immer Hoffnung gibt, und wir wissen, dass in der Zukunft alle Menschen ihre Chance haben werden, Gott zu gehorchen und nach seiner Art und Weise zu leben, was die Geduld Gottes mit den Menschen zeigt, wenn Jesus Christus zurückkommt und die Herrschaft Gottes über diese Erde beginnt. Das sagt die Bibel ganz deutlich in 1. Thessalonicher, Kapitel 4 und Vers 16. Ganz deutlich. Okay. 1. Thessaloniker, Kapitel 4 und Vers 16. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl enttönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel, und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Und dann auch in Vers 17, danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Und diejenigen, die es geschafft haben, werden endlich erfahren, was Offenbarung Kapitel 20, Verses 4 bis 6 sagt. Offenbarung Kapitel 20, Verses 4 bis 6. Vers 4, und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und ihnen wurde das Gericht übergeben. Und ich sah die Seelen, derer, die enthauptet waren um das Zeugnis von Jesus und um des Wortes Gottes willen, und die nicht angebetet hatten, das Tier und sein Bild, und die sein Zeichen nicht angenommen hatten an ihre Stirn und auf ihre Hand. Diese wurden lebendig und regierten mit Christus 1000 Jahre. Die anderen Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet wurden. Dies ist die erste Auferstehung. Selig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Die alten Dinge werden vergessen, weil Gott alles wieder neu macht. Das lesen wir weiter in Offenbarung Kapitel 4, Vers 7 und 8. Offenbarung Kapitel 4, Vers 7. Und die erste Gestalt war gleich einem Löwen, und die zweite Gestalt war gleich einem Stier. Und die dritte Gestalt hatte ein Antlitz wie ein Mensch, und die vierte Gestalt war gleich einem fliegenden Adler. Und eine jeder der vier Gestalten hatte 6 Flügel, und sie waren außen und innen voller Augen, und sie hatten keine Ruhetag und Nacht und sprachen: Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Diejenigen, die glauben, dass Gottes Gebote beseitigt ist, sind im Irrtum. Da Jesus am Ende der Bibel im letzten Kapitel des Buches der Offenbarung gesagt hat, dass die Gebote heute noch gehalten werden müssen. Und das gilt auch für die Zukunft. In Kapitel 22, Vers 14 in der neuen Lutherbibel sagt es: Selig sind, die seine Gebote tun. So der einzige Weg. Unsere Leiden werden ein Ende nehmen, so wie auch Gottes geduldiges Leiden für die Menschheit zu einem Ende kommt. Und jeder wird die Chance haben, ein perfektes Leben zu leben und den Lohn zu empfangen. Denn Gott geben wird, wie es in Vers 12 sagt. In Offenbarung 4. Nein. Wo war es jetzt? 22, meine ich. Offenbarung 22. Vers 12. Sehe, ich komme bald, und mein Lohn mit mir, einem jeden zu geben, was seine Werke sind. Und wissen wir jetzt und verstehen wir jetzt, warum wir leiden, was der Grund dafür ist. Wie können wir vollkommen werden und in der Erkenntnis wachsen, wenn wir nicht durch Leiden und Prüfungen gehen? Wir gehen alle durch verschiedene Prüfungen in unserem Leben. Und jeder mag sich von den Prüfungen anderer unterscheiden. Kämpfen wir nicht mit den Dingen, die uns am meisten belasten? Sind wir nicht durch Prüfungen direkt von dem Fest gegangen? Ja, ich habe schon ein paar Geschichten gehört. Es passiert immer, jedes Jahr. Wir alle hier feiern das Laputtenfest und wir sind durch Leiden gegangen und werden dies auch bis zur Rückkehr Christi tun, weil wir ausgebildet werden, um vollkommene, unsterbliche Wesen zu werden, wobei die Erfahrungen in diesem Leben notwendig sind, so dass wir vorbereitet werden können, um anderen Gottes Gerechtigkeit in dem zukünftigen tausendjährigen Zeit zu vermitteln. Das ist der Grund, warum wir durch Leiden gehen, wie Christus durch Leiden ging, als er hier auf die Erde war als ein Mensch, um der Menschheit eine Chance zu geben, in Gottes Familie zu sein. Und wir haben jetzt die erste Gelegenheit dazu. Christus wusste genau, was wir durchmachen müssen, und Petrus wusste es auch. Und er sagt uns, dass wir für unsere Leiden gesegnet werden in 1. Petrus, Kapitel 3 und Vers 14. Und in Vers 14. Und wenn ihr auch leidet, um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht. Dann Vers 17. Da sind wir weiter. Vers 17. Denn es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr um gute Taten willen leidet, als um böse Taten willen. Und wir leiden für die Herrlichkeit Gottes in Kapitel 4 und Vers 12 bis 19. Kapitel 4, Vers 12 bis 19. Ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt zu eurer Versuchung, als widerführe euch etwas Seltsames, sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch zur Zeit der Offenbarung seine Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens Christi willen, denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Niemand aber unter euch leide als ein Mörder oder Dieb oder Übertäter oder als einer, der in ein fremdes Amt greift. Leidet er aber als ein Christ, so schäme er sich nicht, sondern ehre Gott mit diesem Namen. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht anfängt an dem Hause Gottes. Wenn aber zuerst an uns, was wird es für ein Ende nehmen mit denen, die dem Evangelium Gottes nicht glauben? Und wenn der Gerechte kaum gerettet wird, wo wird dann der Gottlose und Sünder bleiben? Vers 19, darum sollen auch die, die nach Gottes Willen leiden, ihm ihre Seelen anbefehlen als dem treuen Schöpfer und Gutes tun. Wir müssen das gesamte Bild vor Augen haben. Und wir müssen verstehen, wir müssen glauben, dass nichts, was wir erdulden, zu schwer für uns ist. Und das lesen wir in 1. Korinther, Kapitel 10, Vers 13 für die letzte Stelle. 1. Korinther, Kapitel 10. Das kennen wir bestimmt alle. 1. Korinther, Kapitel 10 und Vers 13. Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen. Aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Das ist eine Stelle, die wir immer und immer und immer wieder lesen sollten. Gott weiß es und er ist immer für uns da. Und er wird uns segnen und sich um uns kümmern, wenn wir unseren Glauben und Vertrauen auf ihn setzen.